Die Kultur des neuen Lebens, so war der Predigttitel der letzten Woche. Und ich denke, es ist gar nicht so schlecht, wenn man da vielleicht nicht nur einmal stehen bleibt, sondern auch ein wenig weiter darüber nachdenkt, wie sieht das eigentlich aus, so eine Kultur des neuen Lebens. Kultur ist so ein sehr vielschichtiger, sehr viel definierter und gar nicht mal so unumstrittener Begriff, jedenfalls unter den Fachkollegen der Soziologie. Was macht wirklich eine Kultur aus? Wir können damit gut leben, dass wir sagen, alles das, was wir sagen und das, was man in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe tut, was anerkannt ist, was unter den Menschen geschieht, weil es einfach passiert, weil es da ist, weil es Alltag ist. Das, was Mann oder Frau sagt, das Mann oder Frau tut, das gehört so ein Stück mit zur Kultur. Zur Kultur gehört es heute, wenn wir beispielsweise in irgendein Geschäft gehen, dass man nicht mehr Grüß Gott sagt, dann ist man sozusagen geoutet als Dino, dann ist man schon sehr alt. Wenn man guten Tag sagt, dann weiß man, hat es dieser Preis. Also haucht man heute gerade durch jüngere Leute gerne nur noch Hallo. Eine Veränderung in unserer Kultur, aber es gehört zu unserer Kultur mittlerweile, dass wenn man in ein Geschäft geht, Hallo, Hallo. Also man muss das Wort variieren, wenn man will, dann kann man da auch Nuancen entdecken, aber ansonsten ist es Hallo. Das ist sozusagen statt guten Tag. Ein Teil der Kultur. Ich bin auch groß geworden, dass man erwachsenen Menschen gegenüber als junger Kerl einen Diener macht. Ah, das ist auch total verpönt. Es gibt noch so ganz wenige, die das können. Ja. Eine Kultur, die sich verändert hat an dieser Stelle. Ich bin auch groß geworden, so als Jugendlicher, da war, wenn man Bart trug, war man Revoluzzer. Außenseiter. Man konnte diesen Eindruck von Revoluzzer dadurch vermeiden, dass der Bart gepflegt war. Sonst war man irgendwie aus der Ecke. Die Fußballer der damaligen Zeit trugen kurze Hosen und kein Bart. Wenn man heute einmal schaut, wie viele Menschen Bart tragen, gerade auch im sportlichen Bereich, im Eishockey zum Beispiel, bin ich erstaunt. Ganze Sturmreihen, alle mit Bart, unterschiedlicher Länge. Eine Kulturveränderung. Kultur ist das, was wir sozusagen in unserer Gemeinschaft leben und erleben, wie wir miteinander umgehen. Ob wir uns duzen oder siezen, ob wir uns anreden, ob wir uns nebeneinander setzen oder voneinander wegsetzen. Also zu unserer Kultur gehört es hier in dieser Gemeinde, dass wir erstens geheizt haben. Das ist in anderen Kirchen im Winter nicht so. Jedenfalls merkt man das dann nicht so. Also ich habe das gemerkt, ich habe das gar nicht gewusst, ne? Wir hatten einen ökumenischen Gottesdienst hier bei uns in unseren Räumen und die Gäste kamen rein, kamen in den Saal, blieben stehen und stießen voller Erstaunen den Satz aus, hier ist ja warm. Ja, hier ist immer warm. Aber das war nicht ihre Erfahrung mit Gottesdiensträumen. Und sie haben dann Mut gehabt, die Jacken auszuziehen. Kultur. Kultur ist, was lebt, was Mann macht, was Frau tut. Also das ist so einfach mal, dass man weiß, ja. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, gut, das haben wir erklärt, wofür wir den Begriff benutzen. Aber wenn wir sagen, ja, was wäre denn unsere Kultur in unserer Gemeinde? Was ist denn unsere Gemeindekultur? Was macht man denn so? Und was macht Frau denn so? Und was darf Frau nicht so machen und was darf Mann nicht so machen? Was gehört hier zum ungeschriebenen, ich will nicht sagen Gesetz, das ist immer so doof, aber was gehört so zum ungeschriebenen, ja, erlaubt oder nicht erlaubt? Was gehört zur Kultur? Was geschieht und läuft und passiert unter uns? Wer Kultur verändern will, muss immer erstmal feststellen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Wenn ich jemandem sage, wir fahren nach Berlin, dann ist das ja erstmal eine Festlegung und dann ist die Frage, mit welchem Verkehrsmittel fahren wir nach Berlin? Und da könnte man sagen, oh, mit dem Auto. Das gestaltet sich von Mallorca schwierig. Ich müsste also wissen, wo bin ich, um von A nach B zu kommen? Und die Frage ist einfach nur erstmal neutral, also wirklich so zu überlegen, was gehört zu unserer Kultur? Wo stehen wir? Wo sind wir? Wie leben wir? Ja, es gehört zur Kultur, wenn ich nach Hause komme zum Beispiel, ich verteile meine Sachen gleichmäßig oberflächlich, um den Zustand des totalen Aufgeräumtseins irgendwie optisch aufzuhellen. Das habe ich schon als Jugendlicher gerne gemacht, das mache ich heute immer noch so. Ich gebe zu, dass diese Kultur nicht immer auf Gegenliebe bei meiner Frau stößt. Ich versuche dann auch immer den Küchentisch, möglichst den Esstisch wenigstens so frei zu halten, dass auch sie noch Platz hat. Aber Kultur. Kultur kriegt dann sozusagen Probleme, wenn meine Kultur so ganz anders ist als die der Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Wenn ich Sachen mache, die für mich normal sind, aber für den anderen, was ich vielleicht manchmal gar nicht weiß, einen Affront darstellen. Oder gar nicht so positiv gefüllt sind, wie das vielleicht für mich der Fall ist. Kultur braucht also zunächst einmal eine Standortbestimmung. Die spare ich mir jetzt, aber ich weise euch darauf hin, darüber einmal nachzudenken. Was fällt euch ein? Ihr könnt ja mal im Kleinen anfangen. Was ist sozusagen Familienkultur? Was wäre die Kultur beispielsweise für eure entweder Verwandtschaft? Was ist die Kultur in der Gemeinde, wie du sie siehst und erlebst? Es kommt ja dazu, dass jeder auch aufgrund seiner Prägung, aufgrund seiner Geschichte eine andere Brille aufhat. Manches, was einer sieht, sieht ein anderer nicht. Manches, was ein anderer wertschätzt, das geht am nächsten völlig vorbei. Der eine sagt, ja, Blumen stehen immer da. Ja, hast du gesehen, wie schön das dieses Mal dekoriert ist? Da wachsen sogar Glaskelche im Busch mit neuen Blumen. Ist das aufgefallen? Nö, wo denn? Ja, vorne auf der Bühne. Echt? Frage, was sehe ich, was nehme ich wahr? Was ist mir bedeutsam, was am anderen bedeutsam? Also sehr schwierig oder es wird schwierig, wenn viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Wahrnehmungen in einer Gemeinschaft zusammen sind. Und doch ist es so, wenn man dort zusammen ist, ergibt sich wiederum ein Gemisch, eine Kultur von Dingen, die dort stattfinden. Wie finde ich, gewinne ich, entwickle ich die Kultur des neuen Lebens? Was wäre so ein Entwurf davon? Es gibt sicherlich keine fertige Agenda, wo man sagen könnte, ja, da steht das nun drin. Aber ich glaube, dass uns die Bibel einen guten Hinweis liefert und gute Texte liefert, wo man spüren kann, man kann vieles von der Bibel aufnehmen und merkt, so manches von dem, was dort steht, ja, das habe ich gelesen. Aber persönlich erfahren habe ich das noch nicht. Persönlich sozusagen im wahrsten Sinne vielleicht sogar des Wortes hautnah erlebt, habe ich das nicht. Der Text, den ich uns heute lesen möchte, mit uns darüber nachdenken möchte, ist ein Text, der zu unterschiedlichsten Zeiten immer unterschiedlich wahrgenommen wird. Und ihr dürft ja mal einfach, das war der Sinn der Einleitung, mal mitdenken, wie hört ihr diesen Text? Im ersten Durchgang, wenn ich ihn vorlese. Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 13, also nicht nur 16, wie auf unserem Blatt angekündigt, sondern 13 bis 20. Leidet jemand unter euch, der soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand unter euch krank, der soll die Vorsteher der Gemeinde rufen oder die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen über ihn beten, indem sie ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass ihr Heilung erlangt. Viel vermag kraftvolles Gebet des Gerechten. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete nicht auf der Erde, 3 Jahre lang und 6 Monate nicht. Und wieder betete er und der Himmel spendete Regen und die Erde ließ ihre Frucht emporsprossen. Meine Geschwister, wenn einer unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und es führt ihn jemand zurück, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückführt, der wird seine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden zudecken. Ich habe in meinem geistlichen Leben nicht oft gehört, dass über diesen Text gepredigt wurde. Gelegentlich wurde mal darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, fast so im Klang von letzter Ölung oder ja, man ruft die Ältesten, weil man weiß, es geht in die ewige Heimat, da kam dann der Text mal so ein bisschen vor. Aber so als kulturleitend, kulturspendend, so als ein Wort, wo man sagen könnte, ja, das ist bei uns gang und gäbe. So in dieser Richtung und in dieser Hinsicht habe ich den Eindruck, ist der Text nie wirklich bei mir in meiner geistlichen Lebenswirklichkeit von Gemeinde gelandet. In all den Gemeinden, wo ich war, ist das auch nie wirklich sozusagen vorfindlich gewesen, dass es dort eine geradezu lebendige Praxis gäbe, die ich vorgefunden hätte. Und dann habe ich gemerkt, es ist irgendwie sperrig. Irgendwas muss mit dem Text sein, dass nur zögerlich diese Wirklichkeit so aufgenommen wird. Woran liegt es? Einen ersten Durchgang will ich einmal damit starten, dass ich uns eine Frage stelle und dann lese ich den Text noch einmal und ihr dürft dann mit der Frage sozusagen zuhören. Nämlich die Frage, welche Befindlichkeit haben eigentlich die Menschen in diesem Text? Wie geht's denen gerade, von denen hier die Rede ist? Hören wir noch mal rein. Leidet jemand unter euch, der soll beten. Ist jemand guten Mutes, der soll Psalmen singen. Ist jemand unter euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Sie sollen über ihn beten, indem sie ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennet also einander die Sünden und betet füreinander, auf dass ihr Heilung erlangt. Viel vermag ein kraftvolles Gebet. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate lang. Und wieder betete er und der Himmel spendete Regen und die Erde ließ ihre Frucht emporsprossen. Meine Geschwister, wenn einer unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und es führt ihn jemand zurück, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückführt, der wird seine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden zudecken. Irgendwie habe ich den Eindruck beim Lesen des Textes, also so richtig fröhlich zählt man sich nicht zu der Gruppe, oder? Die Leute sind krank, sie leiden. Es sind Menschen, die in Sünde gefallen sind, die umherirren, die sich verlaufen haben im Leben. Es sind Leute, die gerettet werden müssen. Es sind Leute, die dem anderen zum Helfer werden, wieder auf die Spur zurückzukommen. Und dann wird von Leuten geredet, von Ältesten. Nun, nicht alle gehören dazu. Eine spezielle Gruppe. Dann hört man davon, dass sozusagen das Gebet des Glaubens gesprochen werden soll. Da weiß man nicht so ganz genau, reicht da mein Glaube, bin ich da richtig unterwegs für? Naja, und dann der Elia, was für ein Witz, er war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und wir wüssten, also keiner von uns ist wie Elia. Und wenn Elia so wäre wie ich, wer weiß, ob über ihn das berichtet worden wäre, was in der Bibel steht. Man hat also lauter Hindernisse in dem Text, um ihn sich zu erschließen, um irgendwie rauszubekommen, ha, ich weiß gar nicht, ja, was machen wir damit? Und ich denke mal, so menschlich wäre zu sagen, ja, das steht in der Schrift, Amen. Und dann machen wir das Ding wieder zu, weil man kommt irgendwo so gar nicht richtig rein und so richtig durch. Und wie kann so ein Text Hinweis geben darauf, dass es im Grunde genommen vielleicht kulturstiftend sein soll? Eine Kultur so, da hätte man vielleicht ganz umgangssprachlich gesagt, ja, da müssen ja alle für krank werden. Ich würde das mal nicht so formulieren, aber es wäre schon viel geholfen, wenn wir ehrlich werden. Wenn wir vielleicht entdecken, wenn ich ganz ehrlich bin, gehöre ich in irgendeine dieser Menschen, um die es hier geht, rein. Wenn ich ehrlich bin, gehöre ich sozusagen vielleicht zu denen, die am Leben leiden. Die leiden an der Gerichtsbarkeit in Deutschland und ihrer Rechtsprechung den Asylanten gegenüber. Die leiden daran, dass immer die Falschen erwischt werden beim Autofahren. Die, die bei Rot rüberfahren, werden nie erwischt. Aber wenn mein Blinker nicht geht, kriege ich sofort ein Knöllchen. Es gibt Leute, die leiden an familiären Situationen. Vielleicht an der Einsamkeit. Leute leiden daran, dass die Kinder nicht mehr anrufen und sich gelöst haben. Dass Kinder den Weg des Glaubens und der Gemeinschaft mit Gott nicht weitergehen, wie man es sich gewünscht hat. Da gibt es Menschen, die leiden mehr oder weniger chronisch an Krankheiten oder Beeinträchtigungen. Oder an Stimmungstiefs. Leiden. Leiden der allgemeinen und weitest gefassten Art. Leiden vielleicht an der Verfolgung, am Gedisstwerden. Leiden an dem Anspruch der Leistung in der Schule, in der Arbeit und dem Defizit, das man empfindet. Man kann nicht mithalten. Man wäre so gern dabei, aber man kann sich selber nicht optimieren. Leiden. Oder es sind Leute, die sind krank, richtig krank, akut krank, chronisch krank. Leute sind krank. Und da, wo Krankheit herrscht und wo Krankheit quält, wird Krankheit wie zum Taktgeber des Alltags. Man lebt darin und man leidet daran. Und man vereinsamt auch, weil unsere Gesellschaft mit Krankheit und Tod schlecht umgehen kann. Und dann gibt es die Gruppe derer, die sündigt. Das sind ja nun die Spezialisten. Da will man sagen, also zu denen will ich ja nun gar nicht gehören. Das Etikett, ich bin Sünder, das trage ich nicht auf meiner Brust. Eher das T-Shirt, ich bin erlöst und du brauchst Jesus, so wie Kakao. Das ist ja auch gut, so dass er das gemacht hat. Aber so dieses, ich bin Sünder, ich brauche Jesus, ist eher nicht das Thema. Und doch, glaube ich, täten wir gut, uns an der einen oder anderen Stelle ehrlich im Spiegel anzuschauen und hinzugucken und zu entdecken, eigentlich gehöre ich immer in irgendeiner dieser Gruppen. Eigentlich gehöre ich zu den Leuten, die sich verlaufen haben im Leben, die sich verirrt haben, die schuldig geworden sind, die Sünder geworden sind. Und dann merkt man, wenn man sich da erstmal irgendwo einsortiert, passiert etwas Eigenartiges an mir und bei mir selbst. Nämlich, ich beginne die Einsamkeit zu spüren. Irgendwie fehlt mir die Sprache in diesem Stand. Was mache ich, wenn ich weiß, ich bin in Schuld? Es gibt die Formulierung in frommen Kreisen, so nenne ich es jetzt einfach mal ganz allgemein, dass man sagt, wir sind in Schuld verschlossen. Wir haben zugemacht. Wir verstecken die Schuld und wir verstecken uns mit der Schuld. Oder wenn wir krank sind, wir wissen, das ist nicht so das Thema, das alle mögen. Was Wir können ja auch Krankheit sozusagen nicht einfach nur wegmachen. Und vielleicht haben wir ja auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, dass all das Beten die Krankheit nicht gelöst hat. Aber auch keiner eine Gebrauchsanweisung mitgegeben hat beim Beten für Kranken, dass da vielleicht auch nebenbei noch was anderes passiert. Vielleicht Sündenvergebung. Vielleicht eine Stärkung des Glaubens meines Herzens in Christus, obwohl die Krankheit nicht weggenommen ist. Ich entdecke, wenn wir diesen Text lesen, da stecken Menschen drin und werden Menschen angesprochen aus dem Alltag unseres Lebens. Und wie kriegen wir hier nun eine andere Kultur hin? Nicht nur die Kultur, dass wir mehr oder weniger uns heimlich irgendwo einsortieren und dann dabei bleiben und schweigen. Wie kriegen wir eine neue Kultur oder worin zeigt sich in diesem Text die Kultur des neuen Lebens? Zweite Schnittfläche, die durch diesen Text geht. Die erste war, welche Leute, was sagt der Text über die Menschen aus, um die es hier geht? Und das Zweite, worum es geht, worum es mir geht in diesem Text, ist das Stichwort, was ist eigentlich durchgängig in diesem Text, wie soll ich sagen, das Gegengift oder die Medizin? Was wäre denn eventuell zu entdecken als einen möglichen Kulturbeitrag? Worum geht es? Was könnten wir einüben und tun? Was ist es, was sozusagen Ausdruck eines neuen Lebens, einer neuen Lebenshaltung sein könnte? Ich glaube, das Erste, worum es geht, ist die Ehrlichkeit, zunächst einmal sich einzuschätzen und zu sagen, ja, ich gehöre in diese oder jene Gruppe oder vielleicht sogar in zwei oder drei. Das kann ja auch sein. Und dann geht es in diesem Text eigentlich um ein Wort, das wir kennen und das sozusagen immer wieder auch für uns selber umfochtene Herausforderung ist. Angefochtene und umkämpfte Herausforderung ist, nämlich es geht ums Gebet. Es geht ums Gebet. Leidet jemand unter euch, er soll beten. Wir nicken sofort, na klar. Aber ich stoppe erst einmal und denke, Moment, wenn ich leide, bis ich bete, da merke ich schon, allein an der Formulierung, da findet was statt. Aber das ist eben nicht Gebet. Eigentlich findet statt, da klage ich. Da werde ich stinkig. Wenn ich leide, an welchen Umständen, an äußeren oder wie auch immer, da mache ich innerlich zu. Da klage ich über mich, immer ich. Herr, wo bist du? Da sind alle, ja, die Welt ist böse. Ich glaube, ich bin gut. Da leidet man an sich, in sich und an sich. Und man klagt. Und wenn man lange genug gelitten und lange genug geklärt hat und sich nichts verändert, außer dass man noch mehr leidet und noch mehr klagt, dann kann es mal sein, dass so Gott einen Geistesblitz schickt. Im Sinne von, red doch mal mit mir. Bet doch mal. Such doch mal mein Angesicht. Hock dich doch mal hin. Erzähl doch mal mir, was du da die ganze Zeit denkst. Erzähl doch mal mir, was du die ganze Zeit vor dich hinbrabbelst. Aha. Wer leidet, soll beten. Beten bedeutet, mich und meine Befindlichkeit, so wie sie ist, ins Gespräch bringen. Mit Gott. Beten als Hinwendung und Hintragen meiner selbst und meiner Befindlichkeit zu Gott. Wer leidet, soll beten. Das Schöne ist hier, es ist ganz allgemein formuliert, also entweder allein oder besser zu zweit. Geteiltes Leid ist halbes Leid, aber nicht Klage und Anklage, sondern Gebet. Im Gebet das Leid und die Klage vor Gott tragen, bedeutet, dass man es teilt, dass man es ablegt, abgibt bei Gott. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Das ist eigentlich so die fröhlichste Aussage hier in dem Text, so empfinde ich das. Auf dem ersten Gucken, ne? Also es gibt einen, den es geht gut und der soll singen. Der soll Psalmen singen. Muss ich sagen, höre ich aber auch nicht ständig um mich rum. Entweder gibt's die nicht oder die singen alle leise. So mehr innerlich, das entspricht der Demut. Ja, das muss ja keiner mitkriegen, dass ich mich freue. Nachher glauben die noch, mir geht's gut. Ja. Ist jemand unter euch, der sich freut, der guten Mutes hat? Er soll Loblieder singen für Gott und zu Gott hin. Wisst ihr, die Leute fallen auf. Wir hatten 15 Jahre, glaube ich, in der Straße, wo meine Eltern damals wohnten, einen Briefzusteller von der Post, der pfiff ununterbrochen fröhlich. Ich weiß nicht, ob der fromm war. Ich habe keine Tonfolgen entdeckt, die sich mit einem Kirchenlied in Einklang bringen ließen. So. Also keine Loblieder gepfiffen. Aber der hat immer entweder gesungen oder gepfiffen. Gesummt, gepfiffen. Der war immer. Und das Interessante war, von diesem Menschen ging der machte nichts weiter als nur fröhliche Lieder pfeifen und ein bisschen so summen und singen, beschwingt laufen. Und der verströmte Lebensfreude. Das war interessant. Der hat nicht viel gemacht, der hat einfach nur seine eigene Freude. Das, weil es ihm gut geht und weil sein Tag schön war und weil es zu ihm irgendwie gehörte. Er pfiff und freute sich und sang so ein bisschen vor sich hin. Man kriegte das mit und es war eigentlich so ein Erkennungszeichen. Wenn es irgendwo pfiff, wusste man, die Post kommt. Er war fröhlich. Was für ein Zeugnis, ja? Was für eine Ausstrahlung, wenn Menschen anfangen zu singen, zu pfeifen, fröhlich zu sein, leise vor sich hinzusingen oder auch laut. Es geht ums Gebet. Gebet ist die Situation, die sozusagen auf all die Personen in irgendeiner Weise einwirkt. Psalmen singen ist Gott loben, ist Lobgebet, halt gesungen. Man kann es auch sprechen, aber es lässt sich leichter erinnern, wenn man es singt. Und dann gibt es Menschen, die sind krank. Da heißt es, sie sollen die Ältesten rufen. Wisst ihr, und ich glaube, wenn man das so vorstellt in einer Gemeinde, dass man, oder wenn Menschen krank sind, oder immer, du kannst ja die Ältesten rufen, wir kommen dann für dich beten, bring auch Öl mit. Also so schlimm ist noch nicht. Und irgendwie, wir sprachen gestern bei Tisch miteinander, Volker und ich, kam die Formulierung, die fand ich sehr schön. Also bevor ich das mache, die Apotheke ist näher. Wir helfen uns da auch gerne selbst. Die Ältesten, jetzt sollen die Ältesten kommen, dann wissen die ja, dass ich krank bin. Ja klar, wissen die vielleicht sogar so auch, aber wie soll ich rufen? Ja, die kommen übrigens nicht alleine, steht hier nämlich. Wer krank ist, soll die Ältesten rufen oder rufen lassen. Warum? Dahinter, glaube ich, steckt das Geheimnis, was man in medizinischer Hinsicht auch untersucht hat, dass die Genesung am besten dann passiert, wenn nicht sogar als Voraussetzung überhaupt, dort, wo Krankheitseinsicht da ist. Menschen, die nicht zugeben wollen, dass sie krank sind, denen kann man auch nicht helfen. Und alle Therapie, die man Menschen entgegenbringt, die krank sind und das aber nicht selber wahrhaben wollen und sich dagegen wehren, an denen ist fast jede Therapie im Grunde genommen witz und sinnlos. Weil sie ja eigentlich nicht krank sind und das nicht brauchen. Wer aber die Ältesten ruft, weiß, ich brauche Hilfe. Und das ist auch gar nicht so schlecht, weil wer krank ist, wer richtig krank ist, hat auch vielleicht nicht mehr die Kraft, selbst zu beten. Den Menschen wird ja gar kein Vorwurf gemacht, sondern es wird nur gesagt, wenn du das selber nicht mehr kannst, ruf die Ältesten, lass dich salben, die beten für dich, dass du gesund wirst, dass es dir besser wird. Wir finden im Neuen Testament also verschiedene Hinweise darauf, also entweder auf Gesundung unmittelbar oder aber auf, es soll mit ihnen besser werden. Und dann heißt es hier noch, und das Gebet des Glaubens, weil es ist das Gebet, das im Vertrauen zu Gott gesprochen wird, dass er es tut und dass er die Menschen berührt, wird den Kranken retten. Da steht nicht nur heilen, sondern retten. Da geht es umfassend um Seelenrettung und auch darin eingeschlossen als das etwas kleiner bedeutsame, gering bedeutsamere. Gesunden ist okay, das ist für uns das große Wunder. Für Gott ist das nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende für Gott ist, dass Menschen ihre Seele retten in die Ewigkeit. Dass ihre Sünden vergeben werden. Und wenn so gebetet wird, das wird den Kranken retten, aufrichten, innerlich aufrichten, vielleicht auch körperlich aufrichten, vielleicht auch so, dass er sozusagen tatsächlich vom Krankenlager aufsteht. Das haben wir so oft noch nicht erlebt, mögen wir einwenden. Stimmt, weil ich frage jetzt nach, wie oft habt ihr denn so gebetet? Naja, manchmal. Und ich glaube, man könnte die Trefferquote erhöhen, indem man mehr und öfter vielleicht natürlich an der Stelle das übt. Dass es sozusagen eingeübt wird. Und, das muss ich allerdings auch sagen, nicht selten hört man später, viel später, dass da doch nach dem Gebet Gesundung, Veränderung und Aufrichtung stattgefunden hat. Und man wundert sich, warum sagt das eigentlich keiner? Warum wird Gott nicht die Ehre dafür gegeben? Warum meldet man das denn nicht zurück, dass nach dem Gebet es mir wirklich besser ging? Schade. Deshalb fällt auch dann vielleicht so die Ermutigung und diese kulturstiftende Kraft weg, weil es bleibt in mir und wird nicht also als Lob und als Freude weiter kommuniziert, dass sich das wirklich, ja, also ich habe die Ältesten gerufen und dann wurde es mir besser. Und ich habe die Ältesten gerufen und die Grippe, die hätte 3 Wochen dauern sollen, nach 3 Tagen war ich durch. Und ich habe die Ältesten gerufen, die haben für mich gebetet und dann bin ich gesund geworden. Oder ich bin nicht gesund geworden, aber danach, ich weiß gar nicht warum, ich habe ständig angefangen, obwohl ich Schmerzen hatte, Loblieder zu singen. Es sang in mir, ich wusste nicht wer, aber es sang in mir, da habe ich halt mitgesungen. Ich glaube, dass wir manches von dem versäumen, weil wir es vielleicht wenig ermutigend weitererzählen. Weil es so bei uns bleibt. Schade. Und dann heißt es, bekennt also einander eure Sünden. Uiuiuiuiuiuiui. Ha, das ist ja gerade das Gefährliche. Das wollen wir ja nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich öffnet im Gebet, wenn man miteinander betet und vor Gott sich beugt, da sucht man sich natürlich nicht jeden für aus. Aber da, wo das geschieht, wo man miteinander gemeinsam vor Gott die Knie beugt, und gemeinsam Gott die Sünden bekennt, da passiert etwas Interessantes und Wunderbares, nämlich, dass wenn man dann füreinander betet, Gott ein Band der Bruderschaft und der Geschwisterschaft knüpft, das intensiver und vertrauensvoller ist als zuvor. Wer einmal mit dem anderen gemeinsam unterm Kreuz gekniet und die Hände gefaltet hat, wird die Faust gegen den Bruder und die Schwester weniger oft erheben. Ein Geheimnis. Das ist ein Segen, den Gott uns anbietet als neue Kultur. Viel vermag ein kraftvolles Gebet eines Gerechten. Das hören wir Deutsche wieder 100%ig, gell? 100% Kraft und 100% gerecht. Wer soll das sein? Keiner unter uns ist so heilig. Deshalb beten wir auch so nicht. Aber eigentlich steht da, Elia war einer wie wir auch. Das stimmt schon auch. Der hat nämlich gebetet. Und der hat das gebetet, was er von Gott gehört hat. Das hat er gebetet. Wo er den Auftrag hatte von Gott, wo er spürte, da hat Gott ihm einen Impuls gegeben. Das hat er gebetet. Und dann hat er erlebt, dass Gott sich dazu stellt und dass dieses Wunder mit dem Regen passierte. Viel vermag kraftvolles Gebet. Gebet, das nicht nur einmal gesprochen wird, sondern das sich festmacht an Gott und in Gott. Gestern hatten wir wieder so ein Treffen mit einigen Mitarbeitern unserer Gemeinde in Augsburg bei der Leiterschulung K5 und da war es ein Satz, der mir auch nochmal hängen geblieben war, ein paar Sätze gestern, aber einer ist mir dann nochmal nachgelaufen, nämlich die Frage, wann und wo haben wir gelernt, und das fand ich schon mal interessant, wann und wo haben wir gelernt zu beten. Und es gibt manchmal solche Wortkombinationen, die sich innerlich so sperren, ja? Ja, wie beten lernen? Wann und wo habe ich gelernt zu beten? Damit auch vielleicht das für mich erfahrbar wird, ein kraftvolles Gebet. Was ist ein kraftvolles Gebet? Ist es nur ein lautes Gebet? Nee, ein lautes Gebet ist ein lautes Gebet. Es ist ein kraftvolles Gebet. Ein Gebet voller Kraft. Was ist da passiert, dass man dieses Wort dafür ansetzt? Also, ich finde es spannend und ich wünsche mir, dass wir da vielleicht nochmal einen Schritt weiterkommen, für uns selber, für mich selber, dass wir sagen, ja, ich möchte das irgendwie alleine und mit anderen üben. Ist nichts Schlimmes. Üben. Lernen, miteinander zu beten, andere Formen, andere Elemente kennenzulernen, vor allem das Geheimnis, im Beten auf Gott zu hören und dann zu beten, so wie Gott die Richtung gezeigt hat. Man läuft viel schneller den Weg nach Haus, wenn man sich verlaufen hat, wenn man denn weiß, wie man laufen muss, um nach Hause zu kommen. Man betet viel kraftvoller, wenn man weiß, wofür und wozu man das eigentlich beten soll, was man dort hat. Wann und wie könnten wir Gebetserhörung erleben? Letzter Durchgang, in aller Kürze, prägnant. Gott erhört Gebet, wo man sein Wort ernst nimmt. Gott erhört Gebet dort, wo wir in Übereinstimmung und Einklang mit dem Wort in der Hand sagen, Herr, das hast du gut, das steht da, das hast du gesagt. Ich glaube, ich habe es ganz gut verstanden. Ich habe mir Mühe gemacht zu verstehen, was da drin steht. Und Herr, weil das da steht, deshalb komme ich jetzt zu dir und ich bitte dich, dass du das, dass du jetzt handelst. Gott erhört Gebet, wo man sein Wort ernst nimmt. Gott erhört Gebet, wo Glauben ausgedrückt wird, wo Vertrauen zu Gott in Worte gefasst wird, wo in der Geste, die man tut, Glaube sichtbar wird, wo Glaube Gestalt gewinnt in meinen Worten und vielleicht auch in der Tat, wenn ich sozusagen jemanden rufe, die Ältesten rufe, dass sie mich mit Öl salben. Gott erhört Gebet, wo Sünde ans Kreuz gebracht wird. Da, wo ich Schuld bekenne, da, wo ich mich trenne von dem, was mich von Gott trennt, wird der Weg frei zu Gott und Gott kann handeln und kann antworten. Gott erhört Gebet, wo Sünde ans Kreuz gebracht wird. Und glaub mir, ich glaube, manches kann man selber regeln und doch, glaube ich, oft ist es einfach eine gute Praxis, das mit anderen gemeinsam zu tun, vor Gott als Zeugen miteinander zu beten. Und ein letztes, Gott erhört Gebet, wo Liebe in Aktion kommt. Das heißt in unserem Vers am Schluss, meine Geschwister, wenn einer unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und es führt ihn jemand zurück, derjenige, der das macht, soll wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückführt, wird seine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden zudecken. Pfiffige Leute, die so ein bisschen im deutschen Sprachduktus zu Hause sind, fragen sich, ja, wer rettet jetzt eigentlich welche Seele? Seid getrost, beide sind möglich. Der den anderen zurechtbringt, rettet seine eigene Seele. Und der den anderen zurechtbringt, rettet die Seele dessen, der zurechtgebracht wird. Und der den anderen zurechtbringt, denkt mit der Tat eine Menge Sünden zu für sich selbst. Und der andere, sozusagen dem geholfen wird, der zurechtgebracht wird, dem wird auch eine Menge seiner Sünden vergeben und zugedeckt. Beides ist möglich. Liebe in Aktion. Und wenn ich ehrlich bin, dann wünschte ich mir, dass wir es üben, uns gegenseitig ermutigen und einladen, so unterwegs zu sein. Du leidest, bete. Ich bete mit. Du brauchst Hilfe, lad die Ältesten ein. Sie sollen für dich beten. Lass uns gemeinsam beten, kraftvoll, miteinander, zu zweit, zu dritt. Lass uns hören, was Gott sagt, damit wir mutiger beten in die Richtung, in die es geht. Dazu lade ich uns ein. Amen.